Ja, das kannst du nochmal wiederholen, den du gesagt
Lukas
hast.
Lukas 19, Vers 10,
ja.
Da steht, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das ist der Wochenspruch.
Suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das, was der Herr Jesus getan hat, das hat ja eine Konsequenz. Das ist weltenverändernd. Das ist menschenverändernd. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum du hier bist. Weil Jesus dich verändert hat oder dich mal angesprochen hat. Und im Laufe deines Zeit, und das hatte auch Lutz auch so ein bisschen erklärt, ja, da gibt es Höhen und Tiefen. Und dann ist man ein bisschen näher bei Jesus dran und oder auch mal weiter weg. Das kann ich gut von mitreden. Denn ich weiß, ihr wisst ja, ich bin ja... Da war die Predigt beendet gewesen. So, bin ja hier aufgewachsen und ich habe ja auch viel erlebt. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich, ja, wenn ich jetzt rumrechne, 35 Jahre Christ bin, aber davon mit Sicherheit Jahrzehnt, vielleicht auch sogar Jahrzehnte, mein Glauben nur irgendwann dahin geplätschert habe. Es war ganz normal. Ja, Jesus ist der Herr, Jesus ist der König in meinem Leben. Und ja, aber irgendwo kam alles noch dazu. Frau, Familie, Beruf und alles irgendwo. Und irgendwo ging es dann in irgend so ein automatisches Fahrwasser hinein. Und ich habe einfach nicht gemerkt, dass ich in diesem automatischen Fahrwasser einfach im Christsein einfach nur noch funktioniere. Man weiß ja, was man tut und was man nicht tut. Und ich habe das erst gemerkt vor 8, 9 Jahren, richtig gemerkt, dass das so nicht weitergehen kann. Und Gott hat mich da echt auf einen Prozess geführt und bin erstaunt, was Gott mit mir macht, beziehungsweise was er in meinem Leben bewirkt hat, mit mir selber, als auch mit meinem Umfeld, in meinem Job, als auch in der Gemeinde, als auch in meiner Ehe und Familie. Wobei das nicht immer einfach ist, weil da gehören manchmal zu Beziehungen, gehören ja auch immer zwei. Ich habe jetzt so eine, darf ich da nicht weiter erzählen. Ich habe eine Tochter, die ist in der Postpubertät. Das ist nicht so einfach. Aber okay, ich warte darauf, dass sie mal die 20 überschreitet. Ich habe aber gehört, dass Mädchen so bis 22, 23 da drin drunter leiden. Und ich hoffe, dass ich da nicht zu viel allem mitleide. Oh, jetzt habe ich schon zu sehr aus dem Nähkästchen geklaubert. Aber genau das ist das, was Christsein ein Stück weit ausmacht. Und das macht euch auch als Gemeinde aus. Egal, wie viel hier sitzen und so weiter. Wichtig ist das, was ihr als Gemeinde untereinander habt und dass Jesus das Zentrum ist. Und wenn ihr den Fokus darauf habt, so, und wie kriege ich jetzt die Überleitung zu deinem Vers? Jesus sucht und Jesus will erretten. Und das ist so sein größtes Ziel. Und die Konsequenz von Jesu suchen und Jesu erretten ist die Gemeinde. Ja, also nicht nur das persönliche Leben eines Christen. Das ist gut, dass du gerettet bist, aber wenn du gerettet bist, hat das für dich und dein Leben auch eine Konsequenz in Bezug auf Gemeinde. Ja, also ein Christ, der meint, er könnte sein Christ sein, ich sag jetzt mal nur online leben oder nur in der stillen Einsamkeit in seinem Kämmerlein, der hat was, der verpasst etwas, weil Jesu Ringen um uns Menschen, das formiert er und forciert er auch in der Gemeinschaft der Gläubigen oder die Christ sein leben. Und darum ist es ganz wichtig, Gemeindeleben zu praktizieren. In welcher Form auch immer, ist eigentlich völlig egal. Es gibt Gemeinden, da gibt's viel Halligalli, da gibt's Nebel, da gibt's ganz viel Lightshow. Und dann gibt es Gemeinden, die sind eher etwas ruhiger und da sitzt man so wie ihr auf schönen Couch. Das finde ich sehr, sehr, sehr nett. Das finde ich, habe ich auch schon bei mir vorgeschlagen. Da habe ich dann so große Augen zurückgekriegt. Aber vielleicht sind wir noch nicht so weit. Aber wir haben jetzt im Foyer auch jetzt schönere Stühle und Tische hingestellt, um noch einladender zu wirken. Aber gut, okay, das sind alles so Nebensächlichkeiten. Viel wichtiger ist, was einem im Herzen losgeht. Und was als Gemeinde funktioniert. Und dann sind die Nebensächlichkeiten, ob die Lieder toll ausgewählt worden sind, ob die Lichtquellen gut ausgerichtet sind oder was auch immer, erstmal zweitrangig. Und darum sollten wir nicht den Fokus auf Nebensächlichkeiten haben, sondern auf die Wichtigkeit, ne? Dass die Hauptsache bleibt. Ich habe den Bibelvers mal mitgebracht, oder der Predigttext von heute Morgen ist genau dieser hier. Ich möchte ihn uns mal vorlesen. Von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen. Ihr Brüder, was sollen wir jetzt tun? Fragten sie Petrus und die anderen Apostel. Ändert eure Einstellung, erwiderte Petrus, und lasst euch auf die Vergebung eurer Sünden hin im Namen von Jesus, dem Messias, taufen. Dann werdet ihr als Gabe Gottes den Heiligen Geist bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Kindern und allen, die jetzt noch weit weg sind. Sie gilt allen, die der Herr, unser Gott, noch hinzurufen wird. Thema suchen und erretten, ne? Also passt schon ganz gut und auch die Lieder passen. Er redete ihnen lange eindringlich zu und ermahnte sie, lasst euch aus dieser Schubladengeneration herausretten. Schuldbeladenen Generation herausretten. Und alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jedem Tag hinzu. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Wow. Was muss da passiert sein? Da predigt ein Petrus und ein paar Apostel und 3000 Menschen sind auf einmal total begeistert von der neuen Lehre beziehungsweise von der neuen Ansicht, dass Gott nicht nur zu finden ist in ihren Opferritualen. Man muss mal herkommen, wo sie kommen. Sie hatten immer die Not, ich muss opfern, ich muss die gewissen Regeln einhalten und dann gefalle ich Gott. Kennst du das? Heute unser Christsein ist manchmal oft auch so gesteckt, weil wir Gott nicht seiner Gnade glauben, seiner Liebe nicht glauben, seiner Zuneigung, seiner Treue nicht glauben. Und dann denken wir, wir müssen gewisse Dinge immer tun und machen und wir strampeln uns ab, ja. Und dann ist es nur ein Selbsttun und ein Selbstmachen, ja. Und dann glauben wir, wenn wir diese Dinge alle, die wir uns so vorstellen, erfüllen, dann mag uns Gott ganz besonders lieb und dann ist mein Christsein super. Und genau das ist die Krux, die ich auch Jahrzehnte in meinem Leben oft geglaubt habe. Ja, ich muss gewisse Dinge leisten und tun, dann wird mich Gott besonders lieb haben. Und dann bin ich auch angenommen. Dann bin ich auch ein Kind Gottes. Und das ist so ein Trug. Das ist so eine Zuruf von im Geistlichen gelebten, ich nenne das jetzt mal ganz krass, Satanismus, der dir einredet, du bist niemals genug und du musst alles leisten, damit Gott dir gefällt. Oder Gott sagt, du gefällst mir. Aber dass Gott sagt, ich liebe dich, weil ich meinen Sohn für dich gegeben habe. Ich habe alles für dich gegeben. Und ich liebe dich zuerst, hat er gesagt. Und weil ich dich zuerst geliebt habe, gebe ich dir meinen Sohn ans Kreuz, der für deine Schuld, für deine Scham, für all das, was uns trennt in der Gottesbeziehung, auf sich genommen hat und klärt, ein für alle Mal. Die Bibel sagt, dein Schuldschein ist zerrissen. Welch großes Vorrecht ist das? Und dann sagt Gott letztendlich, du kannst gar nichts dazu bewerkstelligen. Du kannst gar nichts dazu tun. Ich habe schon alles getan. Die Religionen sagen, was kann ich tun, um einem Gott zu gefallen, zu besänftigen, um in den Himmel zu kommen, vielleicht 10.000 Jungfrauen zu bekommen. Alles Blödsinn. Ich muss nur sagen, was hat Gott für mich getan? Und das ist die Umkehr von Religion. Das ist die Umkehr von, dass es einen lebendigen Gott gibt, der dich sucht und der eine Beziehung zu dir haben möchte. Und das ist Christsein nochmal ganz neu kennengelernt. Und ich finde das so beruhigend für mein Leben. Und es macht mir Ruhe in meinem Leben. Es nimmt mir Stress weg in meinem Leben. Weil ich weiß, dass alles in meinem Leben, was gerade passiert, schon bereits bei Gottes Thron vor den Füßen liegt oder auf seinem Schoß und was weiß ich wo. Aber er sieht das. Gott ist zeitlos. Er sieht Adam und Eva und er sieht mein Lebensende und das Ende der Welt. Ja, auch über das, dass er wiederkommt, sieht er in einem Blick. Und wenn Gott alles in einem Blick in meinem Leben sieht, dann sieht er gerade auch die Not, die ich morgen haben werde. Und das ist das, was mich so beruhigt in meinem Leben und mir so viel Ruhe gibt. Und das ist im Prinzip das, was auch der Apostel Paulus ihnen mitgeteilt hat, dass es einen Gott gibt, der sie sucht und der sie lieb hat und dass er sie auffordert, ihr Leben umzudrehen und weg von diesem Dienst, ich muss etwas leisten, damit ein Gott etwa zufriedengestellt ist. Natürlich ist die Konsequenz meines Christseins, dass ich aus Liebe natürlich für ihn arbeite und mich einsetze. Aber das ist ein nachgelagener Schritt, weil es ist kein Druck und keine Last, sondern eine Freude oder eine Berufung. Und da sollten wir uns mal drüber nachdenken, an welcher Stelle stehen wir. 3000 Menschen, was für ein kräftiges Wort. Ich wünsche mir das so sehr, dass solche Worte auch immer mehr gesagt werden. Und ich frage mich, warum das in Europa immer weniger wird, aber in anderen Ländern immer mehr. Wahrscheinlich liegt es an dem, dass es uns zu gut geht. Ich denke an 388 Millionen verfolgte Christen weltweit, laut Open Doors, laut den neuesten Berichten. 388 Millionen. Wir haben 80 Millionen Menschen in Deutschland. Es ist eine unfassbare Zahl, die nur wegen dem, dass sie an Jesus glauben, verfolgt werden. Und Nordkorea, China, die stehen ja ganz weit oben in diesem Index. Da sollten wir darüber nachdenken und auch das in unseren Gebeten immer machen und dran denken. Aber jetzt wollen wir uns mal auf den Vers 42 mal schmeißen. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, denn das ist das Ergebnis dessen, dass ich erkenne, wenn ich Christus habe. Und das sind so Worte, die will man ja eigentlich gar nicht hören. Oh, dann sehe ich erstmal an der Lehre. Das heißt, ich muss mich mit Gottes Wort beschäftigen. Das macht ja nicht immer Spaß. Ja, oder ich will mich an der geschwisterlichen Gemeinschaft erfreuen und dran teilhaben. Das macht auch nicht immer Spaß, weil da manch der einer ist, ne, dem passt ich die Nase nicht oder dem passe ich nicht. Und dann, oder das Event ist nicht toll. Wir hatten jetzt einen, der halt meinte, er sagte, ja, wie können wir denn Rudel gucken bei der WM? Das ist doch nicht geistlich, das ist nicht fromm und so weiter. Ja, da meine Güte. Über sowas kann man immer diskutieren, ja, aber spielt überhaupt keine Rolle. Aber trotzdem, geschwisterliche Gemeinschaft, wie wichtig ist uns das? Lehre der Apostel oder Brechen des Brotes? Ich gehe zu einer Gemeinde, wir machen das ja wöchentlich und ich liebe das, weil das ist so eine intensive Stunde, weil es geht erstens evangelistisch zu, es geht nur um Jesus und es geht um die Erinnerung, was er für mich getan hat. Darum mag ich das. Und in der gemeinsamen Gebeten, ja, das ist ein Punkt, da rufe ich mal rein, wer glaubt, er betet genug, der hebt mal bitte die Hände. Das habe ich mal gedacht, das passiert nicht, ich würde auch nicht die Hände heben. Wir beten zu wenig und wundern uns, warum Gott nicht oft wirkt. Aber gut, wir gucken uns Vers 42 mal genauso an. Also, sie hielten aber beharrlich an der Lehre der Apostel fest. Beharrlich. Was für ein Wort. Wer benutzt das heute in seinem Sprachgebrauch? Ich nicht. Beharrlich. Was bedeutet das eigentlich? Die Bedeutung von beharrlich ist ausdauernd, standhaft, hartnäckig zu sein. Ja, was bedeutet, dass man mit Konsequenz an etwas festhält, oder es über längere Zeit zielstrebig verfolgt? Bist du ausdauernd oder gibst du schnell auf? Heutzutage geben Menschen schnell auf, weil sie auch ihr Informationsdenken so haben. Twitter und alles, was es so gibt, nicht schlecht, aber man wischt immer nur schnell weg. Rauf oder runter, ne? Ich glaube, das ist Tinder, ne? Und das ist, keine Ahnung, Instagram. Ne? Wenn ich das mache, fangen an, sofort die Jugendlichen ganz nervös zu werden, weil sie sagen, suchst du eine neue Frau? Ne? Aber nein, egal wie, wenn du in Beziehungen bist, also wenn du mit Menschen bist und die nur noch an diesem Smartphone hängen, was ja nicht, das Ding ist hilfreich, aber der Umgang damit kann uns schaden. Und so leben wir auch Beziehungen. Die Aufmerksamkeitsspanne ist nicht mehr da. Man ist nicht beharrlich dabei, sondern man will nur den schnellen Information haben und läuft auch Gefahr, Fehlinformation zu bekommen. Aber ich will nicht über Instagram und neue Medien sprechen. Es geht um Beharrlichkeit. Ich möchte uns fragen, sind wir eigentlich in unserem Glauben, in der Erkenntnis, was Jesus für dich und für mich getan hat, sind wir da eigentlich beharrlich? Ja, es geht nicht um fundamentalistisch. Sondern es geht darum, hat das, was Gott für mich getan hat, tatsächlich jeden Tag für mich eine Bedeutung? Hat das was? Hat das eine Wirkung? Und Synonyme für beharrlich sind zäh. Ja, zäh zu sein. Beständig zu sein. Konsequent zu sein. Dauerhaft zu sein. Unermüdlich. Hartnäckig. Und unbeirrt. Da muss ich euch mal ganz ehrlich fragen, wenn das ein Arbeitskollege von mir wäre, dann wäre der manchmal ganz schön nervig. Ja? Aber genau das möchte Gott gerne von uns in unserer Beziehung zu ihm. Und das ist das Schöne daran. Wenn ich das bin, freut sich, glaube ich, Gott. Er wird mich niemals ablehnen, weil er weiß, dass das eine innere Sache ist. Ich sehne mich nach Jesus, ich sehne mich nach Gott in meiner Liebesbeziehung zu ihm. Und da frage ich mich, sind wir das heutzutage noch oder sind wir eingefahren und sind wir müde geworden? Ja, aber sie waren das nicht damals. Sie haben eine Gemeinde gegründet, 3000 Leute haben sich taufen lassen, aber und sie waren beharrlich dabei. Das war ihnen so wichtig. So, und ich glaube, dass Gott uns ja nicht noch mehr lieb hat, ist falsch. Aber es ist so, dass er das, glaube ich, total super findet, wenn wir das sind. Weil der Fokus dann nicht auf unsere Welt ist, nicht auf uns das, was uns so ausmacht oder was uns so wichtig ist, sondern dass wir den Kick auf ihn haben. Ja, das heißt, die Erfüllung haben wir in ihm. Und er freut sich darüber, wenn wir an der Beziehung zu ihm zäh sind, beständig, konsequent, dauerhaft vor allem. Ja, unermüdlich, hartnäckig, unbeirrt. Und das trotz aller Umstände in deinem Leben. Trotz alles, was da passiert. Krankheit, Not, arbeitslos, bald Rentner. Weißt du? Okay. Ja, egal wie. Ja, Gott hat das vor seinem Thron und ja, er wünscht sich das so sehr. Beharrlich zu sein. So, und dann heißt es dann in der Lehre der Apostel, und das gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Was meint er denn damit? Jetzt könnte ich natürlich sagen, ja, was musst du dran machen? Was musst du dran machen? Dranbleiben, sich von Gottes Wort prägen und führen lassen. Punkt. Ja, mehr ist da erstmal nicht drin. Lehrer dranbleiben und sich von Gottes Wort prägen lassen. Jetzt kannst du sagen, ich habe keinen Bock, Bibel zu lesen. Habe ich Verständnis zu, habe ich auch oft nicht. Aber man muss sich trotzdem zwingen. Ja, ein bisschen da ein Ritual vielleicht reinzukriegen. Was mir so ein bisschen hilft, ist Lesen und Hören gleichzeitig. Die Bibel-App, die hat die Möglichkeit, dass du da auch quasi das abspielen lässt und dir vorlesen lässt. Und wenn du vorlesen lässt und gleichzeitig liest, dann prägt sich das gut ein. Da erinnere ich mich an meine Schulzeit. So habe ich gelernt. Ja, aber da gab es noch nicht diese neuen Medien. Darum musste ich es mir selbst vorlesen. Das heißt, ich habe vieles, was ich gelernt habe, mir selbst vorgelesen und gleichzeitig mitgelesen. Und ich konnte viel besser lernen und war auch irgendwo schneller fertig. Das war mein System. Aber es muss jeder sein System finden, wie er Gottes Wort liest. Und es geht auch nicht darum, was ist die beste Uhrzeit? Wann ist das oder wie lange? Wichtig ist, dass ich es mache. Und dann kommt manchmal der Gedanke, dass man nicht nur 2 Minuten liest, sondern irgendwann mal 5 und irgendwann mal 15, ne, und so weiter. Aber es kommt gar nicht drauf an, wann und wie lange, sondern dass man es macht. Und dass man sich damit beschäftigt. Und da gibt's Unterschiedlichkeit. Ne? Na, chronologisch, da gibt es oder nur Bibelverse oder eine kleine Mini-Andacht, ein Andachtsbuch. Aber man sich mit beschäftigt. Und ja, und das auch wirken lässt über den Tag hinaus. Zum Beispiel hilft es, wenn man am Computer viel arbeitet, seine Passwörter Bibelverse zu machen. Ne? Zum Beispiel Psalm.150.105. Oder was weiß ich. Ne? 119.105. Was ist das? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ne? So zum Beispiel. So, und wenn man die Passwörter Bibelverse rausmacht, unhackbar, da kommt kein Mensch drauf, aber ich würde euch sagen, probiert das mal aus. So, was macht man also? Bibel öffnen, hören, lernen und anwenden. Das habe ich eigentlich daran verwendet. Also es ist ganz wichtig, dass ich erstmal mich damit beschäftige, dass ich bereit bin zu hören, was Gott mir sagt und auch davon zu lernen. Manchmal passieren auch Dinge, dass man Dinge lernt, die man lieber nicht lernen möchte, weil es unangenehm ist. Aber wenn es unangenehm für einen ist, dann ist es der Moment, wo Gott mit dir redet und sagt, da hast du deine Baustelle, da möchte ich, dass du dran arbeitest. Und das Ganze kurieren lassen, nicht nur Gefühle, sondern auch Wahrheit, das ist wichtig. Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass heute Christsein sehr über die Gefühlsebene geht. Ja, es ist wichtig. Liebe ist auch ein Gefühl, aber Liebe ist auch eine Person und die ist Jesus Christus. Und darum ist Wahrheit da so wichtig. Und das sollte in meinem und in deinem Leben, das wünsche ich dir zu allem, immer mehr werden. Und ich bin da ja auch nicht am Ende. Dieser blöde Bildschirm schon, der geht immer so schnell aus hier. So, was beinhaltet die Lehre der Apostel? Da wollen wir mal ein bisschen durchhuschen. Und zwar die Lehre über Jesus selbst. Das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Die Apostel gaben weiter, was sie mit Jesus erlebt hatten und was er gelehrt hatte. Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keiner der Briefe. Das heißt, wenn die über Lehre der Apostel nachdenken, was haben sie gesagt? Die Beziehung, die sie mit Jesus gehabt haben. Und welche Konsequenz daraus entstand, sind dann die Briefe. Darum steht das alles schon im Kontext. Ich darf das Neue Testament nicht abstufen, sagen, für mich zählen nur die Evangelien. Nein, es gehören auch die Briefe dazu. Ja, und natürlich auch so ein schweres Buch wie die Offenbarung. Ja, wichtig ist seine Person, wahrer Gott und wahrer Mensch. Das war erstmal die wichtigste Kernaussage damals für die Menschen dort damals. Ja, dass Gott Mensch wurde, das wollten sie ja ablehnen. Deshalb haben sie ihn ans Kreuz gebracht. Ja, und das wollten sie letztendlich ganz klar nach vorne bringen. Gott hat einen neuen Weg der Beziehung, der Rettung, der Errettung geschaffen. Und das haben sie gemacht, weil sie dann in der Lehre der Apostel ganz klar den Fokus auf Jesus gelegt haben. Und das ist auch so wichtig in deinem Leben. Qualität in deinem Christsein geht nur über die Person Jesu. Und nicht über Rituale und nicht über was auch immer dir wichtig geworden ist. Jesus ist das Zentrum. Und meine Tochter hatte ein Gespräch mit einem Schulkameraden vor kurzem und der sagte, das Thema Auferstehung, nee, daran glaube ich nicht. Und das ist schon die Krux. Denn sein Tod für unsere Sünden und seine Auferstehung, 1. Korinther 15, 3 bis 4. Denn ich habe euch vor allen überliefert, was ich euch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach der Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. In Korinther, in Römer steht ganz eindeutig, wenn wir der Auferstehung leugnen, wenn wir diese leugnen, dann haben wir ein Problem, dann ist unser Glaube nichtig. Dann hat es alles keinen Sinn. Und das ist auch ein Maßstab, wo wir mal drüber nachdenken. Glaubst du, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist? Ohne die Auferstehung gibt es keine Rettung, gibt es keine Sündenvergebung, gibt es kein Abladen von meinen Sorgen, Nöten und Ängsten. Dafür ist er ans Kreuz gegangen. Und in diesem Wissen, dass er auferstanden ist, gibt Gott letztendlich seine Gebote und seine Zusagen, Matthäus 28, Vers 20, und lehrte sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Das ist jetzt kurz die Reaktion auf das, was Gott, was Jesus für dich getan hat, dass wir das tun, was er uns befohlen hat. Und das ist vielseitig. Das ist ganz unterschiedlich nach jedem Gaben, nach jedem Talent, was du in deinem Herzen, dein Leben hineingesprochen bekommen hast. So, Lehre der Apostel. Wollen wir da an den nächsten Punkt mal gehen? Die Auslegung der Alten Testament auf Christus hin. Und das ist auch immens wichtig. Wenn ich sage, dass es nicht nur die Evangelien wichtig sind und auch die Briefe und die Offenbarung, dann müssen wir auch ganz klar sagen, sie hatten ja nur das Alte Testament. Aber Jesus hatte ihnen gezeigt, dass es auf ihn hinweist. Lukas 2, 24 sagt, und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen alle Schriften, das, was ihn betraf. Jesus sagt, pass auf, du findest mich im Alten Testament. Darum ist das Alte Testament immens wichtig. Und les mal das Alte Testament im Fokus auf Jesus. Hunderte, 700 mit Sicherheit Prophetien, die sich auch erfüllt haben, allein auf die Geburt und auf das Leben Jesu. Das ist echt sehr, sehr beeindruckend. Wer einmal ein interessantes Buch lesen möchte, sie sagt, die Liste, ist ein interessantes Buch, wo Josef von Arimathäa und Nikodemus ringen, ob Jesus wirklich der Messias ist. Und das ist in so einem kleinen Roman geschrieben. Kann ich nur empfehlen, hat mich sehr begeistert und sehr angerührt. Und ich bin keiner, der zu Tränen neigt, aber ich habe zwischendurch in der Begeisterung, wie sie Jesus erkannt haben, Nikodemus und so, echt schon auch mal eine Träne im Auge gehabt. Und mir lief es kalten Rücken runter, wie bei dir und deiner Musik am Freitag. Aber das ist so wichtig. Die Apostel erklärten also, was die Verheißung sich in Jesus erfüllten, wie Opfer, Gesetz, Feste auf Christus hindeuten und was das für das Leben der Gemeinde bedeutet. Das ist Lehre der Apostel. Ne? Das machte sie aus. Und das macht auch uns als Gemeinde heute aus. Denn alles, was ich da sage, gilt für uns noch viel, viel mehr. Ich möchte uns ein bisschen noch weitergehen. Lehre der Apostel. War verbindliche Unterweisung für das praktische Leben. Und das ist das, was wir brauchen. Ja, Lehre war nie nur Theorie, sondern sie erfasst Ethik, Feindesliebe, Sexualethik, Umgang mit Geld, mit Reichtum, mit allem, was uns so beschäftigt. Also christliche Ethik, da sollten wir uns tatsächlich mit beschaffen, weil da gibt es Dinge, die mich abhalten von meinem Christsein, die mich krank machen und ich merke das vielleicht nicht. Oder vielleicht merke es mir und ich bin peinlich berührt, ich habe sehr viel Scham und ich bin froh, dass keiner in mein Herz gucken kann. Aber Jesus schon. Und dann ist es wichtig, das auch mal den Herrn Jesus zu bringen. Ich habe Probleme mit der Liebe zu anderen, in der Gemeinschaft von Christen als auch mit Arbeitskollegen. Vielleicht ist Sexualethik tatsächlich auch deine Baustelle oder Umgang mit Geld. Und es gibt ja noch viel, viel mehr. Dann gibt es die Gemeindestruktur, die Dienste und die Gaben. Ja, wo bist du fähig? Ja, und was uns auch sehr, sehr umhertreibt, ist der Umgang mit Verfolgung. Für uns jetzt hier vielleicht ein bisschen weniger. Wir werden höchstens belächelt, aber trotzdem Leid und Sünde. Das ist im Prinzip das, was uns so ein Stück weit mitmacht. Und unterm Strich mal gefragt, praktisches Hinterfragen. Wo merkst du, dass du Jesu Lehre besser verstehen möchtest? Eher im Kopf oder im Alltag? Und jetzt könntest du sagen, ja, verstehen reicht mir. Nein, wenn du es nicht umsetzt, hast du Ziel verfehlt. Jetzt sagst du, ja, ich bin ein liebenswürdiger Mensch, ich bin gar nicht so schlecht und ich bin gut dabei und ich werde auch anerkannt. Und ja, es gibt viele Menschen, die an Gott nicht glauben und trotzdem sehr, sehr gute Menschen sind, was das Thema Milde angeht, soziale Pflege, sich um Menschen kümmern, Spenden eintreiben und sich für die Natur und für Ökologie und alles richtig und gut. Aber wenn sie dann Jesus nicht haben, gehen sie leider, und jetzt drücke ich es mal hart auch aus, in die Hölle. Und das ist das Problem. Und darum schließt sich das eine nicht anders aus. Aber die Frage stellt sich, in welchem Gewicht hast du das in deinem Leben? Verstehen und umsetzen. Das wünsche ich mir, dass das unser Gebetsanliegen für unser Christsein ist. Geschwisterliche Gemeinschaft, das ist der nächste Punkt, den ich anstreue. Und ich sage euch, die nächste werden nicht so lang wie der Lehre der Apostel. Da geht es darum, gegenseitiges Ermutigen, Anspornen und Anfeuern. Das ist schwer, wenn man ein bisschen in Lethargie geraten ist oder in dem Moment, wo man denkt, ja, guck mal, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll in meinem Leben oder in unserer Gemeinde. Ja, und ja, das ist nur noch ein Aufrechterhalten und was weiß ich, oder wir sind uns nur noch am Diskutieren über Nebensächlichkeiten. Ich muss dazu sagen, ich weiß von euch gar nichts. Ne? Also ich habe mit keinem Austausch, aber vielleicht spricht das gerade in irgendein Herz hinein. Aber gegenseitiges Ermutigen und Anspornen und Anfeuern, das gehört elementar wichtig zu uns Christen. Wir sollten uns ermutigen. Wir sollten uns anspornen und anfeuern. Ne? Ich mag Menschen, die leuchten, ohne anderen das Licht auszumachen, sondern dass wir einander uns so anfeuern, dass wir das strahlendste Licht sind. Ja. Hebräer 10, Vers 24 und 25 schreibt, und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Wann hast du das letzte Mal einen in diesen Punkten angespornt? Oder hast du ihm gesagt, hör mal, das, was du da anhast, das, was du da gesagt hast, das, was du da gebetet hast, das, was du da als Lied vorgeschlagen hast, oder so, wie du hier den Rasen gemäht hast, oder so, wie du hier die Fugen von Unkraut bewegt hast. Ich habe keine Ahnung. Ja, weißt du, wir sind immer so schnell mit Kritik und mit eben so, du, es passt mir gerade nicht und ich muss jetzt loswerden, was mir nicht passt. So, und aber hier steht, und lasst uns aufeinander achten, gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen. Das heißt, er sagt, geht in die Versammlung hinein, also in die Gottesdienste, in die christlichen Gemeinschaften, in die Bibelstunde und in die Häuser, wenn ihr euch abends trefft untereinander, ob es zu zweit, zu viert oder zu hundert ist, ist völlig egal. Ja, wenn ihr hinkommt, dann ist Liebe und gute Taten die Grundfeste, das Fundament fürs Zusammenkommen. Ja? Und nicht übers Lästern, gleich am Kaffeetisch, was der Toni da gepredigt hat, oder was weiß ich, ja. Also, lasst uns positiv reden. Lasst uns positiv denken. Und lasst uns wissen, mit dem wir uns gegenüberstehen, der hat doch Jesus auch lieb. Und den hat Jesus erst recht lieb und auch gerettet. Also, nicht versäumen, wie es schon einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr wiederkommt. Genau, das ist nämlich der Punkt, das ist das Ziel, das ist die Hoffnung. Jesus kommt irgendwann wieder. Und wie findet er uns? Beim Nörgeln, beim Beschweren, beim Motzen, ja, oder bei der Liebe? beim guten Taten anspornen. Ja, also Gemeinschaft ist kein nice to have, sondern ein Schutz, eine Ermutigung und auch ein Ansporn. Ja, geschwisterliche Liebe, gegenseitig festigen und zum Wachstum, innen und nach außen. Ja, auch das ist ganz wichtig. Apostelgeschichte 2, 44. Alle gläubig gewordenen aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Was damit aus zum Druck kommt, ist, sie machten sich zu einem wirklich, zu einer Festung, zu einem Zusammenkunft, die wirklich nicht durchdringbar sein soll. Wer an ein Grundstück oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes und gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Und der Herr führte tägliche Menschen ihnen, die gerettet wurden. Ja, sie waren beim Volk angesehen. Ja, ist schön zu hören, wenn doch, auch wenn man es nicht immer gleich mitkriegt, der Stefan sagt, da ist doch was hängen geblieben. Ja, und es ist auch gut, wenn Arbeitskollegen, wenn sie Nöte und Ängste haben, mal zu dir kommen und fragen, hör mal, du denkst doch anders, erklär mir mal, was du in dieser Situation machen würdest. Ja, und es geht nicht immer mit Haut drauf, mit der Bibel drauf und immer mit Hölle, Tod und Teufel zu kommen, aber es geht darum, Jesus großartig zu machen. Ja, und das ist im Prinzip das, was ihnen das ausmachte. Ja, jetzt könnte man sagen, sollen wir alle unser Besitz verkaufen? Ja, das Thema Geld ist eine andere Predigt. Es geht jetzt nicht, ich glaube, in dem Vers geht es eher darum, dass sie wirklich Gemeinschaft miteinander haben wollten und dass sie damit sagen würden, wir sind eins. Wir sind ein Leib. Da komme ich gleich noch dazu. Das heißt, unterm Strich, Gemeinschaft ist der Boden, auf dem Gott Wachstum schenkt, geistlich, aber auch zahlenmäßig. Ob das in der Gemeinde ist oder in der Familie ist oder am Arbeitsplatz, die Zahlenmäßigkeit ist jetzt mal völlig zweitrangig. Gott schenkt Menschen dazu, weil noch Gnadenzeit ist und er Menschen retten möchte. Ein nächster Punkt ist, dass es mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit ging. Ne? Da tun wir uns schwer in unserem Leben. Oft Freude zu versprühen und aufrichtige Herzlichkeit. Da musst du dich selber fragen, ist das so? Wenn du merkst, dass du eigentlich ein Griesgrämiger bist oder einer, der immer negativ denkt, dann kannst du das auch echt vor Jesus bringen. Weil eigentlich möchte das Gott nicht. Jesus war auch immer positiv. Auch wenn er traurig war und auch wenn er Blut geschwitzt hat vor dem Tod am Kreuz, er hatte die große Freude und die große Herzlichkeit, das durchzuziehen, weil er wusste, welche Bedeutung das für uns Menschen haben kann. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Einfach nur mal so reingerufen. Ja? Gut. Wollen wir uns weitergehen? Der dritte, in der Gemeinschaft ist man stark. Das will ich euch noch zurufen. 1. Korinther 12, Abvers 25. Denn er wollte keine Spaltung im Körper. Alle Glieder sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn eins besonders geehrt wird, freuen sich die anderen mit. Zusammen seid ihr ein Leib von Christus und einzeln genommen Glieder davon. Oh. Das ist der Vers. Wir sind ein Leib. Das müssen wir uns mal ganz klar bewusst sein. Und wenn ein Glied es wehtut, dann leiden alle mit. Bei meinem Sohn war das Abschlusstraining der Saison, hat sich ein kleiner Junge den Arm gebrochen. Der Arm war wirklich im Winkel drin. War nicht offen, zum Glück, aber der Arm war kaputt. Und dann ist der ganze Körper am sofort dran arbeiten. Denn was der Junge sofort gemerkt hat, der hat nicht vor Schmerzen geschrien. Er war ganz sachlich. Er war ganz, ja, nüchtern will ich nicht sagen, aber er war so voll mit Adrenalin, dass der Schmerz ihn erstmal nicht ausgenockt hat. Und das finde ich ein sehr interessantes Beispiel. Wenn einer von uns Kummer, Sorgen und Nöte hat, was wäre, wenn wir dessen Adrenalin sind, dass er nicht kaputt geht, dass er nicht an dem Schmerz und in den Kummer und den Sorgen zerfällt und wir für ihn da wären? Was ein anderes Beispiel. Ist dir eigentlich bewusst, dass jedes harte Wort und jedes traurige Wort, jede Beleidigung und jede Infragestellung auch verletzend sein kann für den anderen? Und weißt du, wenn Jesus das Haupt ist, dass diese Verletzung dem Herrn Jesus auch wehtut? Und dann frage ich uns nur mal ganz kurz, haben wir denn Jesus am Kreuz nicht genug schon Leid zugefügt? Müssten wir das schon in unseren persönlichen Beziehungen machen? Denn jeder Schmerz, den ich einem anderen zufüge, geht durch, sofort zum Haupt. Und Jesus ist darüber traurig. Also mein Zurufen ist, lasst uns aufhören, gegeneinander zu kämpfen, sondern miteinander zu finden und Jesus im Zentrum hochzuheben und dann für den anderen zu beten, für den anderen da zu sein. Und das ist für mich im Prinzip so der Kern für eine starke Gemeinschaft in Christus. Denn ohne gelebte Gemeinschaft fehlt dem Leib etwas. Niemand ist Christ für sich alleine. Und das ist das so ein Punkt, den wünsche ich uns, den wünsche ich mir. Da habe ich auch immer dran zu arbeiten und dran zu kämpfen. Der letzte Punkt für die geschwisterliche Gemeinschaft ist dieser hier. Keine Spaltung im Körper, sollen einträchtig füreinander sorgen. Leib von Christus. Einfach nur mal wirken lassen. Die Worte sind genug gewechselt an dieser Stelle über diesen Inhalt. Das bedeutet letztendlich praktisches Hinterfragen für geschwisterliche Gemeinschaft. Wo erlebst du persönlich diese Art von Gemeinschaft schon? Und an welcher Stelle wünschst du dir genau das mehr? Oder was kannst du dazu beitragen? Das ist nämlich eine Sache von Geben und Nehmen. Wer nicht gibt, kann auch wenig nehmen. Und wer gibt, darf auch mal nehmen. Umkehrprozess. Brechen des Brotes. Da möchte ich kurz noch drauf eingehen. Brotbrechen des Brotes ist kein Ritual, sondern ein Auftrag. In Lukas 22, Vers 19, wir kennen die Stellen, ihr habt es, wenn ihr Abendmahl führt, habt ihr sie wahrscheinlich schon x-mal gelesen. Ja? Hat Jesus das eingeführt? Jesus möchte, dass wir Brotbrechen machen. Brotbrechen ist der ausdrückliche Auftrag, Erinnerung an sein Kreuz und an den neuen Bund. Das bedeutet, wenn ich das tue, ist das nicht ein Ritual. Ja, es ist nicht eine Gewissensberuhigung. Und es ist auch nicht der Moment, wo ich alle meine Sünden ans Kreuz bringe. Du kannst immer deine Sünden ans Kreuz bringen, aber es geht darum, dass wir uns an seinen Tod erfreuen und an seine Auferstehung freuen. Und für das, was er für mich, für die Gemeinde und für die Menschen getan hat. Suchen und erretten. Ja, das ist so wichtig, dass wir das in unserem Gemeindealltag öfters leben. Ob du das hier machst in der Gemeinde oder wenn ihr das in Kleingruppen oder in der Familie zu Hause macht, mag ungewöhnlich für den einen oder anderen sein, aber das ist so wichtig. Komm, lass uns anstatt heute Abend mal Fernsehen zu gucken, einfach mal für 5 Minuten Brot und Wein machen. Wäre das nicht eine Idee? Ja? Wäre das nicht eine Idee? Und wenn man noch Freunde dazu einlädt im kleinen Rahmen, auch nicht schlecht. Möchte uns da weiterhin. Brotbrechen ist mehr als ein Ritual, nicht nur ein Auftrag, sondern Identität der Gemeinschaft. Das ist mir noch wichtig zu sagen. Einsetzung durch in Lukas 22, Vers 19 steht, sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes. Das heißt, das ist meine Identität als Gemeinde. Eine Gemeinde, die nicht Brot bricht. Ich brauche den Satz gar nicht weitersprechen. Das wisst ihr selber, das gehört dazu. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes, zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit großer Freude und aufrichtiger Herzlichkeit. Den haben wir vorher schon gelesen. Also Brotbrechen, Kern des Gemeindelebens, nicht als Randprogramm. Praktisches Hinterfragen. Wo erlebst du persönlich das Abendmahl? Eher als Gewohnheit oder als bewusste Begegnung mit Jesus? Gemeinsames Beten, und dann komme ich auch jetzt zum Ende. Beten bringt Frieden und Bewahrung. Das ist das, was wir brauchen. Und die Frage nochmal, wer von euch glaubt, er betet genug oder zu viel? Die Antwort beantwortet keiner mit, ja, ich. Selbst ein Haddon Spurgeon hätte das wahrscheinlich gesagt, dass er zu wenig betet. Und wenn man das aber liest, was er alles gemacht hat, dann würde der uns schon als großes Vorbild zeigen. Macht euch keinerlei Sorgen, sondern bringt alle eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Danksagung haben wir heute Morgen voll bei den Liedern gehabt, aber auch mit Bitten. Das heißt, wir können Gott bestürmen. Wie? Zäh, konsequent, beharrlich. Wisst ihr? Wir können daran arbeiten. Gott liebt es, wenn wir ihn bedrängen. Wie die blutflüssige Frau oder die Frau, die vor dem Richter war. Ja, und für ihr Recht einkämpfte. Wir können beharrlich und zäh und konsequent dranbleiben. Denn da ist die Hoffnung. Ja, bringt euer Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und der Friede Gottes, der alle menschlichen Gedanken weit übersteigt, wird eure Herzen und eure Denken in Christus Jesus bewahren. Das ist ein Versprechen. Das ist tatsächlich eine Verheißung. Das heißt, das geht in meinen Kopf nicht rein. Gott sagt, geh ins Gebet mit Bitte und Danksagung und dann wird der Friede Gottes, der alle menschlichen Gedanken übersteigt, wird eure Herzen und eure Denken in Christus Jesus bewahren, also auch groß machen. Wir suchen und sehnen uns danach, aber wir merken nicht, was die Quelle dessen ist. Das Reden, die Beziehung mit Jesus. Und da kämpfe ich Murks drüber. Ich schaffe das nicht. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich muss das. Ich weiß das. Ich muss mich dazu drängen oder immer wieder hinterfragen, warum läuft das nicht so gut? Ja, Gebet ist Gottes Weg, unsere Sorgen in seinen Frieden zu verwandeln. Das finde ich sehr beruhigend. Und das rufe ich dir zu, wenn du gerade sehr beladen bist, wenn du gerade sehr konfrontiert unter Feuer stehst, dann geh vor Gott. Und Gott möchte das in Frieden umwandeln. Das ist so wichtig. Und nochmal, beten ist Ausrichtung und Positionierung. Das heißt nicht mehr die Ausrichtung auf die Dinge um mich herum und Positionierung, vor Gottes Thron zu kommen. Denn 1. Thessalonicher sagt, freut euch alle Zeit, betet immer zu, sagt Gott in allem Dank. Das ist es, was Gott will und was er euch durch Christus Jesus möglich macht. Freut euch alle Zeit. Ausrichtung. Das heißt, ich freue mich über Christus, über das, was er für mich getan hat und dass er mir Frieden schenken möchte, dass er die Quelle alles Lebens sein möchte. Und auch ist, wenn ich es zulasse, betet immer zu. Sag Gott in allem Dank. Das ist nicht einfach in den schweren Zeiten eines Lebens. Aber er sagt, im gemeinsamen Gebeten ist das so. Wir kalibrieren uns gemeinsam als Gemeinschaft von Christen, als Einzelperson in der Beziehung zu Gott neu aus. Jesus ist der Herr. Er hat alles im Blick. Und nochmal, die Sorgen von morgen können mein Leben nicht verlängern, aber die Sorgen von morgen hat er schon im Blick. Betet ohne Unterlass, zeigt Gebet. Gebet ist nicht nur ein Programmpunkt, sondern eine Lebenshaltung. Ständig ausrichten, Ausrichtung auf Gott. Da muss ich mir, wie gesagt, selber sehr, sehr stark an die Nase packen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Beten ist ein Energiebringer und Freimacher. Fehlt es dir an Energie, fehlt es dir an Freiheit in deinem Leben, dann lese mal Apostelgeschichte 4, Vers 31. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Warum sind wir oft so unmutig und warum sind wir oft nicht so frei? Weil wir einfach den Energiebringer nicht nutzen, weil wir nicht den Freimacher nutzen, sondern weil wir immer noch glauben, wir könnten das selber. Ja, so. Und wenn ich das sehe, dass sie das getan haben, da bebte die Erde. Das hätte ich auch gern mal. Ich bete und dann macht es, ne, oder was auch immer. Ne? Und aber es passiert nicht. Aber ich weiß, dass das Gottes Arm ist niemals zu kurz. Gott kann wirken. Und Gebet ist der Auslöser für neue Kraft, Mut und Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Praktisches Hinterfragen. An welcher Stelle wünschst du dir im Gebet gerade am meisten Wachstum? Vertrauen, Ausdauer oder Ehrlichkeit vor Gott? So, wenn du sagst, boah, das war jetzt aber heute wieder viel, das war es auch, dann sind die praktischen Hinterfragen einfach nochmal vor dir. Wo merkst du, dass du Jesu Lehre besser verstehen möchtest, eher im Kopf oder im Alltag? Wo erlebst du persönlich diese Art von Gemeinschaft schon und an welcher Stelle? Wünschst du dir genau das mehr oder was kannst du dazu beitragen? Wie erlebst du persönlich das Abendmahl, eher als Gewohnheit oder als bewusste Begegnung mit Jesus? An welcher Stelle wünschst du dir im Gebet gerade am meisten Wachstum, Vertrauen, Ausdauer oder Ehrlichkeit vor Gott? Ganz viel Hausaufgaben in deinem und in meinem Leben, aber das ist Gottes Wort. Es gibt nicht das 0815-Rezept, da muss jeder seinen Weg finden. Aber vielleicht fühlst du dich in einem dieser Punkte gerade angesprochen und dann kannst du dran arbeiten. Und wenn du Hilfe brauchst, ich glaube, hier in der Gemeinde gibt es ganz viele, die dir dabei helfen können. Oder du suchst dir einen externen, der dir dabei hilft. Wichtig ist nur, lass dir helfen. Amen.